Ich möchte uns alle auch ganz herzlich begrüßen und wünsche, dass der Herr einem jedem von uns heute etwas zu sagen hätte. Als Grundlage für die heutige Stunde möchte ich aus Daniel 5 weiterlesen. Wollen wir mal gemeinsam aufschlagen. Daniel Kapitel 5, und dort lese ich uns die Verse 25 bis 30. Das ist aber die Schrift, die geschrieben wurde: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet dies: Mene, das heißt, Gott hat dein Königreich gezählt und vollendet. Tekel, das heißt, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. Peres, das heißt, dein Königreich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden und ihm eine goldene Kette an den Hals geben sollte, und ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herr im Königreich sei. In derselben Nacht wurde der König der Chaldäer, Belsazar, getötet. Mit der Hilfe des Herrn möchte ich ein besonderes Augenmerk auf den mittleren Teil der Nachricht legen, die an König Belsazar erging, nämlich es hieß: Du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Und daraus habe ich dann auch die Überschrift abgeleitet: Auf der Waage Gottes gewogen. Weil das Volk Juda wiederholt gegen Gott gesündigt hatte, hatte Gott es zugelassen, dass die Babylonier Krieg gegen Juda führten. Sie besiegten und einen Großteil der Bevölkerung ins Exil nach Babylon schickten. Das war 605 vor Christus, und unter diesen Juden befand sich ein 16-jähriger Junge, adliger Junge mit Namen Daniel. Und der König Nebukadnezar von Babylon, der empfand es als gut, die aufgewecktesten und klügsten dieser Jungen zu sich an den Palast zu holen, um sie in der Sprache und der Schrift der Chaldäer zu unterrichten. Und dazu gehörten auch Daniel und seine drei Freunde, so lesen wir. Und diese Freunde und Daniel, sie fielen besonders dadurch auf, dass sie treu zu Gott hielten und sich festhielten an Gesetz Gottes. Allein in der Fremde, umgeben von Bösem, von Götzendienst, von Sünde, blieben sie treu, und Gott segnete das auch. Ja, weil sie so mutig und tollkühn auch ihren Glauben auslebten, hat er sie gesegnet, hat ihnen besondere Weisheit geschenkt. Und Daniel, so heißt es, hat Gott auch die Gabe der Traumdeutung gegeben. Und nachdem 3 Jahre auch um waren, hat Nebukadnezar diese jungen Leute geprüft und hat festgestellt, dass Daniel und seine Freunde besondere Weisheit hatten und besonders verständig waren, und hat sie dann zu sich in den Dienst genommen. Und in verschiedenen Diskussionen und auch schwerwiegenden Entscheidungen hat Nebukadnezar auch diese Jungen immer wieder nach ihrer Meinung gefragt und hat festgestellt, dass ihr Rat weiser und klüger war, 10-mal klüger, so heißt es, wie die seiner Gelehrten und weisen Männer, gestandenen Männer. Und hinzu kam, dass Gott Daniel auch dazu gebrauchte, einige Male Träume des Königs zu deuten. Und all das führte dazu, dass Nebukadnezar Daniel erhob, ihn reich belohnte und ihn, so heißt es, über alle anderen Weisen auch setzte. Und dann haben wir auf einmal Kapitel 5. König ist nicht mehr Nebukadnezar, sondern Belsazar. Belsazar war der Sohn von König Nabonid. Das war ein Assyrer, der die Tochter Nebukadnezars geheiratet hatte. Damals war das so, dass auch der Schwiegersohn Sohn genannt worden. Aber Nabonid, der war eher am Städtebau interessiert und er war im Reich unterwegs, hat Städte gebaut und so hat immer mehr und mehr sein Sohn Belsazar die Regierung übernommen des Landes. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Daniel die dritte Position im Reich angeboten wurde in diesem Kapitel und nicht die zweite, weil Belsazar selber der zweite war. Nur zum Hintergrund. Wir dürfen uns auch nicht irritieren lassen, dass Belsazar hier Sohn Nebukadnezars genannt wird. Das war im Orient so üblich, ganz genauso haben wir das zu verstehen wie die Pharisäer, die vom Vater Abraham sprachen. Ja, das war Vorfahre. Es war der Enkel von Nebukadnezar. Und hier in unserer Begebenheit, die wir gelesen haben, da haben wir das Jahr 539 vor Christus und Daniel ist hier schon 82 Jahre alt. Also wir haben hier einen deutlichen Zeitsprung, aber es zeigt auch, dass es möglich ist, dem Herrn ein Leben lang treu zu dienen. Und als ich mir so darüber Gedanken gemacht habe, wie der Daniel mit 16 Jahren dorthin kam, vielleicht auch von der Familie fortgerissen wurde, in den Palast gebracht, umgeben von Menschen, die Götzen dienen, in der Fremde, auf sich allein gestellt, all die Herausforderungen und trotzdem hatte er schon so einen festen Charakter und war so gefestigt in Gott und in seinem Wort, dass er auch das bewahrte bis ins hohe Alter hinein. Das war mir persönlich auch sehr zur Ermutigung und zum Trost. Es ist möglich, ein Leben lang treu Gott zu dienen, egal wie die Umstände drumherum auch sind. Nur, damit wir das auch gehört haben, Daniel starb im Jahr 510 im Alter von 111 Jahren. Also ist sehr alt geworden, Daniel. Hat einige Reiche aufsteigen und fallen sehen. Viele Könige miterlebt, assyrische und babylonische und medische und persische. Und gerade in seiner Gefangenschaft, also in der babylonischen Gefangenschaft, hatte er sich viel auch mit den Schriften beschäftigt, auch mit den Zusagen Gottes, dass diese Gefangenschaft 70 Jahre dauern sollte. Und hier waren nun schon 66 Jahre rum. Also Daniel wusste, es geht nicht mehr lang. Und es wird wahr werden, was viele Jahrzehnte Jeremia vorher prophezeit hat. Er hat gesagt, und nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben. Und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige unterjochen werden. Also Gott hat es schon im Voraus gesagt, drei Könige, der Nebukadnezar, sein Sohn oder Schwiegersohn und der Enkel. Und dann wird es vorbei sein. Und Daniel, er wusste es, er glaubte es und wartete voller Vertrauen auch darauf. Nun haben wir gelesen, dass ein großes Fest stattfand. Belsazar hatte es veranstaltet für die 1000 Mächtigsten im Reich. Und das ist eigentlich verwunderlich, weil bekannt war, dass Babylon von den Medern und Persern umstellt war. Es war Krieg. Aber die Babylonier, sie fühlten sich sicher, weil wer sollte schon Babylon einnehmen können? Es war eine festgebaute Stadt, in höchster Qualität gebaut. Es war die größte Stadt, die es damals gab. Die erste Stadt, die über 200.000 Einwohner hatte. Sie war riesig. Die ging 22 Kilometer in eine Richtung und 22 Kilometer in die andere Richtung. Also wenn man rumherum wollte, war man 88 Kilometer unterwegs. Die Mauer, die Babylon umgab, war 30 Meter hoch und 27 Meter breit. Und hinzu kommt, dass um die Stadt herum der Fluss Euphrat floss. Also einmal versorgte die Stadt selber mit Wasser, floss durch die Stadt, aber auch ringsherum um die Stadt und war sozusagen ein natürlicher Schutz für diese Stadt. Also diese Stadt galt als uneinnehmbar. Und darum sprach auch überhaupt nichts dagegen, hier einfach mal so zu feiern, sich keine Sorgen zu machen. Und so war es hier, dass sie feierten. Und nur, dass wir wissen, wie es weitergeht, geschichtlich. Es heißt ja, dass in all dem Übermut ließ Belsazar aus dem Tempel die geraubten silbernen und goldenen Gefäße bringen und hat dann den Göttern Babylons zugesprochen und getrunken. Und währenddessen kamen die Meder und Perser in die Stadt. Und zwar hatten sie es ganz einfach gemacht. Die haben den Euphrat oder oberhalb der Stadt, also den Fluss, umgeleitet und sind einfach durch das trockene Flussbett in die Stadt gegangen. Und weil man die Stadt für uneinnehmbar hielt, hat man auch nicht bewacht. Und auf einmal war die Stadt von gegnerischen Soldaten erfüllt und ganz schnell erobert. Und so wurde auch wahr, was Jeremia gesagt hat in Kapitel 51, lest uns vor, Verse 31 und 32. Ein Schnellläufer läuft dem anderen entgegen und ein Bote dem anderen, um dem König von Babel zu melden, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist, dass die Furten besetzt und die Bollwerke mit Feuer verbrannt sind und die Kriegsleute den Mut verloren haben. Auf einmal war die Stadt erobert und wie es dann oft so ist, die Adligen, die haben dann versucht, ihr eigenes Leben zu retten, sind übergelaufen zum Feind. Und dann wurde in derselben Nacht Belsazar von den eigenen Freunden, mit denen er wahrscheinlich noch eben gefeiert hatte, ermordet. Wir wollen jetzt aber noch einen kleinen Schritt wieder zurückgehen, weil während des Festes etwas Ungewöhnliches und Unerwartetes geschieht. Wie eine menschliche Hand, eine riesige Hand erscheint und schreibt etwas an die Wand, mitten unter dem ganzen Feiern. Und es heißt, dass der König, der erschrak fürchterlich. Und man liest immer so drüber, ich habe nur gedacht, was wäre, wenn jetzt hier so eine Hand auf einmal entscheiden würde und würde hier etwas hinschreiben. Also ich glaube, da würde es uns auch anders werden. Und er ruft seine weisen Leute und sagt auch, wem es gelingt, das zu entziffern und zu lesen und zu deuten, der wird reich belohnt. Ein purpurnen Mantel, eine goldene Kette, das soll der drittmächtigste Mann im Reich werden. Aber es heißt, es war niemandem möglich, nicht nur es zu deuten, sondern anscheinend auch nicht mal zu lesen. Ich weiß nicht, in welcher Sprache das geschrieben war. Aber dann kommt die Mutter von Belsazar und erinnert ihn oder sagt ihm, dass ein weiser Mann im Reich ist. Ein Mann, auf den sein Opa Nebukadnezar sehr viel gehalten hat, der Träume deuten kann, der weissagen kann, ein hoch angesehener Beamter. Und mir persönlich war irgendwie traurig, als ich das so gelesen habe, habe gedacht, Mensch, der Belsazar, der hat ihn gar nicht gekannt. So ein weiser, gottesfürchtiger, hoch angesehener Beamter, auf den der Nebukadnezar, sein Opa, so viel gehalten hat von ihm, den er geschätzt hat, hat ihn gar nicht gekannt. Nebukadnezar, so lesen wir in diesem Kapitel und auch im vorherigen Kapitel, er war auch stolz gewesen und Gott hatte einen Weg gefunden, ihn zu demütigen, sodass er sich auch unter Gottes Hand gebeugt hat, ihn als Gott anerkannt hat. Aber Belsazar hatte sein Herz nicht gedemütigt. Im Gegenteil, wir sehen hier, dass er Gott herausforderte, provozierte, indem er noch die geraubten Geräte aus dem Tempel kommen ließ und sie verwendete für den Götzendienst. Und Gott lässt sich nicht spotten. So wird Daniel gerufen und er steht vor den 1000 Mächtigsten im Land. Allein. ohne Angst. Und Belsazar verspricht ihm goldene Kette, purpurner Mantel, dritte Stellung, wenn du das deuten kannst. Und dann wieder Daniel reagiert, das finde ich so interessant und so schön eigentlich auch. In Kapitel 5, Vers 17, da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. Was soll Daniel damit anfangen? In dem Alter und auch als Mann Gottes mit diesem wertlosen Zeug. Was hatte er davon? Was sollte ihm das bieten? Drittmächtigster Mann im Reich. Ich meine, der König, der sah das als königliches Geschenk an, als hervorragende Belohnung. Aber Daniel, er wusste, er ist von keinem irdischen König abhängig, er ist von Gott abhängig. Und wenn wir nur so überlegen, es heißt ja später, dass Belsazar auch das dem Daniel gegeben hat. Wie lange hat es gereicht? Noch in derselben Nacht wurde das Reich erobert. Und all das, dritte Stellung und alles Mögliche, war nichts mehr wert. Das sehen wir, wie irdische Dinge auch vergänglich sind. Aber er war bereit zu erklären, was die Schrift bedeuten sollte. Mene, Mene, Tekel, Upharsin, das ist Aramäisch. Das war damals die Weltsprache, wie heute Englisch. Und auf Hebräisch würde es lauten, Mine, Mine, Shekel, Parsin. Und vielleicht, wenn wir im Alten Testament uns ein bisschen auskennen, dann merken wir schon, Schekel vor allem, ja, das sind Gewichte. Das sind Gewichte gewesen, mit denen man damals gewogen hat. Gewichtseinheiten, es gab es nicht Kilo und Gramm, sondern es war Mine und Schekel. Und Schekel waren 12 Gramm und eine Mine war 678 Gramm schwer. Und Upharsin, das heißt Hälften. Also damit hat man halbe Minen gemeint, also ein halbes Kilo, sage ich jetzt mal, für uns. Und Gott gab im Daniel in diesem Augenblick diese Weisheit zu verstehen, was damit gemeint ist. Die Wortwurzel von Mene ist Mena, bedeutet zählen. Und die Wortwurzel von Shekel oder Tekel ist Tekal, bedeutet wiegen. Und die Wortwurzel von Upharsin ist teilen. Und hinzu kommt, dass die Einzahl von Parsin ist Peres und bedeutet gleichzeitig auch Perser. Und so konnte Gott dem Daniel diese Weisheit geben, diese Nachricht auch zu entschlüsseln. Und er sagt dann, Daniel 5, Vers 26 bis 28, Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres, das sind jetzt die Einzahl von Parsin, bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Und besonders dieser Mittelteil, Tekel, den wollen wir heute auch näher betrachten. Du bist gewogen worden und bist zu leicht erfunden worden. Es ist nicht genug. Es hat nicht gereicht. Und mir scheint es so, als ob Gott hier dem Belsazar noch eine letzte Chance gibt. Ihn nochmal darauf hinweist, ein letztes Mal, aber der König leichtfertig geht er mit dieser letzten Chance nochmal um. Er ist beeindruckt von dem, was Daniel sagt. Er gibt ihm dann die Kette und den Mantel und erhebt ihn in diese Stellung. Er ist auf jeden Fall beeindruckt, aber mehr lesen wir nicht, dass er sich vor Gott demütigt, prüft nochmal. Und in derselben Nacht heißt es, erfüllt sich das Wort des Daniel. Es ist, als ob am Sterbebett man noch einmal dem Sterbenden die Gnade Gottes anbietet oder angeboten wird und sie leichtfertig abgewiesen wird. In dem Glauben, dass man ja morgen immer noch leben wird. Nun, das Wiegen oder was die das Wiegen, Waage, Gewichte angeht, so gebrauchen wir diese Worte in unserem Sprachgebrauch sehr, sehr häufig. Es gibt manche Sprichworte, die sich daraus entwickelt haben, die Bezug darauf nehmen. Wenn wir zum Beispiel etwas besonders betonen oder bekräftigen wollen, dann wollen wir den Worten Gewicht verleihen, so sagen wir. Und wenn wir uns richtig anstrengen und uns bemühen, dann werfen wir alles in die Waagschale. Also das kommt auch von daher, aber noch bedeutsamer finde ich, dass von dem Wort Gewicht das Wort gewichtig und wichtig kommt. Also was ist uns wichtig? Wenn uns etwas wichtig ist, das bedeutet, dass wir der Sache ein besonderes Gewicht verleihen. Es hat ein besonderes Gewicht bei uns. Und so gibt es Termine, die uns wichtig sind, Menschen, die uns wichtig sind, Gegenstände, die uns wichtig sind, Ereignisse, die uns wichtig sind. Und wir merken schon, dass wir das gedanklich sehr oft verwenden. Wir wägen ab. Wenn wir etwas hören, wir wägen ab, welcher Termin ist wichtiger. Wenn ich mir etwas kaufen möchte, was ist wichtiger? Wenn ich vielleicht ein bestimmtes Budget habe und muss mir etwas leisten, entweder das oder das, dann wäge ich ab. Was hat für mich mehr Gewicht? Wenn wir einkaufen gehen, wird alles abgewogen oder vieles. Dann kaufen wir 200 Gramm Schlagsahne oder 500 Gramm Speisequark. Oder spätestens an der Kasse werden die Bananen gewogen. Es wird viel gewogen, abgewogen. Und so war es auch damals, nur dass die Wagen anders aussahen. Das war ein Querbalken und da waren auf beiden Seiten Metallteller befestigt. Entweder hingen sie an Ketten oder sie waren oben auf befestigt und dann hat man etwas auf die Waage auf eine Seite getan, was man haben wollte und auf die andere Seite hat man die Gewichte gestapelt, bis die Waage ausgeglichen war. Und dann wusste man, was es kostet oder wie auch immer. Und da hat man dann Mähne und Tegel drauf, ja, diese Gewichte. Und jeder Stein, der war sogar geeicht und beschriftet. Und so wog man dann auf dieser Waage. Und wenn ich sage, dass sie geeicht waren, das bedeutet, dass sie regelmäßig überprüft wurden. Und zwar gab es diese, ich sag mal, die Ursteine, Urgewichte, die entweder im Königspalast waren oder vor allem beim Volk Israel und Juda im Tempel, im Heiligtum. Lese es uns aus 2. Mose 30, Vers 13. Jeder, der durch die Zählung geht, soll einen halben Schekel geben nach dem Schekel des Heiligtums. Da waren Gewichte und man musste immer wieder ins Heiligtum gehen, um die Gewichte zu prüfen, zu vergleichen. Haben sich die Steine oder die Gewichte vielleicht abgenutzt? Mussten dann ersetzt werden oder wie auch immer. Damals kam es oft vor, dass man falsche Gewichte auch verwendet hat, auch unterm Volk Juda. Und das war etwas, wo Gott hasst und scharf verurteilt hat. Ich will uns ein paar Verse als Beispiel lesen. 3. Mose 19, die Verse 35 und 36 heißt es so, ihr, sagt Gott jetzt, ihr sollt euch nicht vergreifen am Recht, noch am Längenmaß, noch am Gewicht, noch am Hohlmaß. Rechte Waage, gutes Gewicht, richtiges Eva und gerechtes Hin sollt ihr haben. Das hat Gott gesagt. Vergreift euch nicht an diesen Geräten, mit denen man misst. Ob es ein Maßstab ist oder ein Gefäß oder ein Gewicht. Rechte Waage sollt ihr haben. 5. Mose 25, Vers 13 sagt Gott, du sollst in deinem Beutel nicht zweierlei Gewichtssteine haben, große und kleine. Und in Sprüchen heißt es, zweierlei Gewicht und zweierlei Maß die sind beide dem Herrn ein Greuel. Was war hier los? Es wurde betrogen. Man hatte in seinem Beutel zwei Steine. Und auf beiden stand zum Beispiel eine Mine. Auf beiden Steinen. Aber der eine, der war viel schwerer wie eine Mine. Und der andere war viel leichter wie eine Mine. Und wenn man jetzt etwas zahlen musste, dann hat man den leichten Stein genommen. Ja, und dann musste man nicht so viel auf die Waage legen und zahlen. Wenn man aber etwas bekommen sollte, dann hat man den schweren Stein hingelegt, dass der andere schön viel auf die Waage drauf muss, damit ich das bekomme dann. Also man hat betrogen. Etwas, wo heute gang und gäbe ist. Man sucht seinen eigenen Vorteil, versucht den anderen zu übervorteilen. Und dann dreht man alles so. Hauptsache, ich habe Gewinn davon. Etwas, was Kinder Gottes nie tun sollten. Das ist unehrlich, egoistisch. Und es heißt, es ist Gott ein Greuel, wenn wir so immer zu unserem Vorteil alles verwenden. Falsch wiegen. Das heißt, selbst wenn es uns zum Nachteil und zum Schaden ist, sollten wir recht wiegen, nicht betrügen andere. Nun ist aber so, dass wir nicht nur Gegenstände wiegen, sondern wir wiegen uns auch gegenseitig. Menschen wiegen andere, wiegen einander. Dann wird der Politiker abgewogen, der Chef wird gewogen, der Freund wird gewogen. Und dann geht es so weit, bis unter die Kinder Gottes, in die Gemeinden, wo man sich gegenseitig anfängt abzuwiegen. Und wenn wir vielleicht an die Politiker denken, aus verschiedenen Gründen wird einem Politiker ein hohes Gewicht beigemessen. Das, was der dann sagt, das hat Gewicht. Was er entscheidet, das ist richtig. Was er sagt und macht. Aber ein anderer, wenn der etwas sagt, dann wird er belächelt. Auf den hört man gar nicht. Sein Gewicht wurde herabgesetzt. Erleben wir das nicht oft, dass wir so etwas mitbekommen, wenn wir drüber nachdenken? Auch ein Kollege, hoch angesehen, der andere nichts wert, bringen die gleiche Leistung. Ein Nachbar, immer freundlich, der andere mürrisch, wir haben es am Mittwoch auch gehört. Hat der eine ein höheres Gewicht bei uns wie der andere? Wie ist es bei uns, vielleicht in den Gemeinden? Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Wiegen wir auch einander ab? Dass dann der ein oder andere ist, der ist mehr wert und der andere ist weniger wert. Der eine hat in unseren Augen eine höhere Stellung, einen höheren Wert. Was der sagt, darauf hört man. Was er tut, ist immer in Ordnung. Da kann man sich vielleicht auch manches erlauben, manche Fehler, das übersieht man großzügig. Und dann gibt es einen anderen, der ist nichts wert. Kein Gewicht in unseren Augen. Seine Meinung interessiert niemanden. Was er tut, ist immer falsch. Oder oft falsch. Und wehe, er erlaubt sich einen Fehler. Dann wird er verurteilt und gerichtet. Vielleicht ist von außen alles okay, aber im Herzen findet ein Abwiegen statt. Ist oftmals so. Und besonders derjenige, dem man zu verspüren gibt, du hast weniger Gewicht, der leidet darunter. Wenn ich an die Vergangenheit denke, egal ob bei uns im Ort, im gesamten Werk, überhaupt unter Christen, wie viel Schaden ist angerichtet worden? Warum? Wie konnte das geschehen? Es ging meistens gar nicht um Sünde. Es ging darum, dass einer einen höheren Wert hatte wie der andere. Einer hat gemeint, er hat einen höheren Wert wie der andere. Und das, was ich sage, Das muss gemacht werden. Und was andere sagen, das interessiert niemanden. Ich bin wichtig. Ich zähle etwas und der andere nicht. Ich bin richtig und andere sind falsch. Man hat den Wert einiger erhöht und den Wert anderer erniedrigt. Viel Wert, die anderen nichts wert. Brauchen gar nicht auf die Vergangenheit schauen, diese Gefahr ist immer da. Was ist das Problem dabei? Man wiegt mit falschen Gewichten. Man verwendet eigene Gewichte. Was ist mir wichtig? Was sehe ich als wichtig und richtig an? Wie finde ich, dass der andere sein müsste? Und auf diese Waage legt man auf eine Seite die ganzen Erwartungen, die man an den anderen hat. Und auf der anderen Seite erreicht der Bruder und die Schwester das Gewicht nicht. Oder noch anders, wir selber stellen uns auf eine Seite, weil wir ja der Maßstab sind. Und ich bin ja richtig. Und wenn der andere nur so wäre wie ich, dann wäre ja alles okay. Aber der andere erreicht merkwürdigerweise mein Gewicht nie. Das ist immer leichter. Kommt nie an meine Erwartungen heran, an mich heran. Es werden falsche Gewichte verwendet. Was sind aber die richtigen Gewichte, mit denen man sich wiegen sollte? Die sind nur an einer einzigen Stelle zu finden, im Heiligtum. Es ist das Wort Gottes. Das ist das rechte Gewicht. Und wir müssen immer wieder ins Heiligtum gehen, zu Gott kommen, um unsere Gewichte zu eichen. Meine Erwartungen, die ich an den Bruder, an die Schwester habe, stimmt das überhaupt mit dem Wort Gottes überein? Das, was ich vom anderen erwarte, was ich über den anderen denke, was sagt denn Gott dazu? Sind meine Gedanken überhaupt richtig, mit denen ich dann den anderen beurteile? Anhand des Wortes Gottes dürfen wir gern die Taten und die Worte eines anderen auch beurteilen und wiegen, aber nie den anderen, nie den Menschen selber. Aber was vielleicht gesagt wird, getan wird, das können wir schon abwiegen. Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Wie die Geschwister in Beröa, denen das Wort Gottes gebracht wurde und sie waren dem offen, das ist ja mal ganz wichtig, dem Wort Gottes offen zu sein. Und doch heißt es, die waren edel, diese Leute, die waren edler. Ja, sie haben geprüft, haben gesagt, das ist gesagt worden, jetzt schauen wir mal in den Schriften und dann tatsächlich, es verhält sich so. Und das ist doch auch so wichtig, auch wenn gepredigt wird, ein Wort gebracht wird. Wir sollen unsere Herzen nicht gleich verschließen, verhärten, sollen offen sein. Aber lasst uns in das Wort Gottes schauen. Ist das so? Und dass wir es dann auch annehmen, sollen prüfen. Aber die Schwierigkeit besteht darin, oft gar nicht mit böser Absicht, dass die Gewichte nicht genau geprüft sind, die man verwendet. Man erwartet vom anderen irgendwelche Dinge, die angeblich die Schrift sagt. Man ist felsenfest überzeugt, ich wiege den anderen richtig. Und trotzdem tut man dem anderen Schaden zufügen, Unrecht. Und doch fehlt man. Die Frage ist ja auch, welche Gewichte nehmen wir denn, um den anderen zu wiegen? Nehmen wir nur die Gewichte der Gerechtigkeit und der Heiligkeit und davon möglichst viele und die Gewichte der Liebe und Barmherzigkeit, die haben wir nicht in unserem Beutel? Oder wie ist es vielleicht andersrum? Nur die Gewichte der Liebe. Und dann kann der andere sich erlauben, was er will. Der wiegt für mich immer gut. Und oft passiert es, weil man so spielt mit den Gewichten, nach eigenem Gutdünken, nach eigenen Vorstellungen, dass der Mensch nie dieses Gewicht in unseren Augen hat, wie er es bei Gott hat. Und da gibt es so viele Beispiele im Wort Gottes. Ich will nur einige erwähnen. Wir haben es auch am Mittwoch gehört vom Zöllner Zachäus. War ein Betrüger, der war so dreist, das ist ein reicher Mann geworden. Und der war gehasst, verachtet, der war für die Menschen nichts wert, aber auch gar nichts. Aber er war suchend und Jesus hat ihn gefunden. Und dann sagt Jesus, diesem Haus ist Heil widerfahren. Aber die Menschen haben sich geärgert. Bei denen hat er immer noch dieses niedrige Gewicht gehabt. Oder wir lesen von einer Frau namens Martha, die hat kostbares Nardenöl vergeudet. So eine Verschwendung, haben die Menschen gesagt. Die Jünger haben das sogar gesagt. Das hätte man verkaufen und viel Gutes damit machen können, aber Jesus hat anders gewogen. Er sagt dann so, ich lese uns mal, sie hat getan, was sie konnte. Und jetzt lasst uns mal hören, was Jesus sagt. Wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Ich weiß nicht, ob in der Bibel nochmal so eine Bibelstelle gibt. Nicht zu meinem Gedenken, zu ihrem Gedenken. Da sehen wir mal, was diese Tat der Maria für einen hohen Wert bei Jesus hatte. Und die anderen haben sich geärgert, so eine Verschwendung. Und dieses Wort wird immer wieder wahr, heute wieder über sie gesprochen. Ich dachte an den reichen Mann und den armen Bettler Lazarus. Und der Reiche hat den Lazarus verachtet. Und dann heißt es, sind beide gestorben. Und auf einmal ist der Lazarus im Himmel und der Reiche ist in der ewigen Pein. Hat der Reiche sich ganz anders vorgestellt. Gott hat ganz anders gewogen wie er. Oder ich dachte an die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde und brachte sie zu Jesus, damit er sie und ihre Tat verurteilt, damit sie steinigen und töten können. Man hat sie gewogen und sie war viel zu leicht. Aber Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und dann gehen sie nacheinander weg. Was genau ist passiert hier? Jetzt schauen wir mal. Wenn wir ein Kilo auf einer Waage haben und auf die andere machen wir einen Schäkel, 12 Gramm drauf, passiert irgendetwas? Es passiert nichts. Ein Kilo ist viel schwerer. Was ist, wenn wir 100 Gramm auf die andere Seite tun? Passiert auch nichts. Was ist passiert? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sich selbst auf eine Seite der Waage gestellt. Und dann haben sie diese Frau gewogen und die war viel zu leicht. Und dann kommt Jesus und wirft andere Gewichte in die Waagschale und sagt, ihr wiegt falsch. Das Evangelium ist das Gewicht, das Wort Gottes. Und auf einmal waren sie selber viel zu leicht. Vor Gott war die Waage gleich, ob da 12 Gramm oder 100 Gramm drauf sind. Beide gleich vor Gott. Beide zu wenig auf der Waage Gottes. Die Frau fand aber Hilfe bei Gott. Micha 6, Vers 11 heißt es so, kann ich rein sein? Kann ich rein bleiben? Kann ich gerecht bleiben? Kann ich unschuldig vor Gott bleiben? Kann ich rein sein bei unrechter Waage und wenn falsche Gewichtssteine im Beutel sind? Kann ich vor Gott unschuldig bleiben? In meinem Herzen unbefleckt bleiben? Wenn ich den anderen wiege und mache, wie es mir gerade gefällt. Liebe Seele, die Gefahr, den anderen falsch zu wiegen, ist viel zu groß. Darum sagt das Wort Gottes, wir sollen einander gar nicht wiegen. Wir sollen einander nicht richten. Gott selbst ist das überlassen, der einen jeden Menschen durch und durch kennt, der die Gedanken und tiefsten Herzensregungen kennt, der nicht nur sieht, was vor Augen ist. Darum schreibt Paulus an die Römer, darum lasst uns nun einander nicht richten. Und Jesus sagt, selbst richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werden werdet. Dann heißt es, und mit demselben Maß, mit demselben Gewicht, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen werden. Es ist nicht nur gefährlich, andere falsch zu wiegen und damit Schuld auf sich zu laden. Wer sind wir, dass wir andere wiegen und beurteilen oder verurteilen dürften, wenn nicht mal Jesus Christus kam, um zu verurteilen? Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und in dieser Gesinnung sollen wir doch leben miteinander. Diese Gesinnung sollen wir haben gegenüber allen anderen Menschen, egal ob es hier untereinander ist oder auch gegenüber den Menschen der Welt. Wenn wir andere wiegen, entweder richten wir andere dann oder wir erheben sie in den Himmel. Und beides ist ein Schaden für die Seele. Es kommt nicht darauf an, was wir wiegen, sondern Gott selbst ist es, der seine göttlich geeichte Waage und seine göttlichen Gewichte einsetzt und verwendet. So heißt es, oder Hiob sagt so, erwäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit, so wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Und dieser Gedanke sollte uns wichtig werden. Wenn wir an den anderen denken, der ist ja zu leicht, viel zu leicht ist er. Und dann sollte uns bewusst sein, wir selbst befinden uns gerade auf der Waage Gottes. Und werden gewogen. Und ganz schnell verschwinden diese Gedanken über den anderen, der zu leicht ist. Und Fragen stehen auf. Mein Gott, wie stehe ich vor dir? Habe ich genug Gewicht auf deiner Waage? Nicht auf meiner eigenen Waage, auf deiner Waage. Bin ich vielleicht auch zu leicht? Vielleicht spürt man, ich habe nicht genug Gewicht. Und dann kommen Gedanken, Herr, sei meiner Seele gnädig. Erbarm dich über mich. Sind das vielleicht die Gedanken, die wir auch über unseren Bruder, unsere Schwester haben sollten? Gedanken des Erbarmens? Gott wiegt nicht unseren Körper, sondern unsere Seele. Ist sie zu leicht? Was gibt uns denn Gewicht? Das ist ja die Frage. Ist das unsere Intelligenz und Klugheit? Ist es unser Wissen, das wir uns angeeignet haben? Vielleicht unsere Geschicklichkeit, die uns Wert gibt? Vielleicht Bildung? Schon so oft erlebt, Menschen eine hohe Bildung. Gott sei Dank, wenn Gott das geschenkt hat einem, aus Gnade, was der andere vielleicht nicht so hat. Aber dann denkt man, ich habe ja eine hohe Bildung, ich bin ja mehr wert. Habe ich mehr Wert dann bei Gott? Was gibt uns Gewicht? Vielleicht unser Fleiß, mit dem wir uns so viel erarbeitet haben. Vielleicht die guten Werke, die wir aufweisen können. Was gibt uns Gewicht? Wir sagten, von Gewicht kommt das Wort wichtig. Wenn wir darüber nachdenken, was ist denn wichtig? Was ist mir wertvoll? Vielleicht die Dinge, die wir gerade erwähnt haben. Das gibt Gewicht unserem Leben. Gewicht unserem Selbstwertgefühl, aber nicht der Seele. Und die Seele ist es, die Gott wiegt. Was ist mit all den guten Werken, die wir tun? Spenden, helfen. Jesus sagt so, hätte man vielleicht ein besseres Bibelwort finden können, aber ich will es auch so einsetzen. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Wenn ihr euren Bruder grüßt, was tut ihr besonders? Machen das nicht auch die Zöllner ebenso? Also die Sünder, die Menschen in Sünde, die können auch Gutes tun. Dann gibt es große Spendengalas. Und dann wird gespendet und man hat manchmal das Gefühl, je schlechter das Gewissen ist, desto mehr spendet man. Und dann wird versucht, einander zu übertrumpfen. Normal heißt, lass eine Hand nicht wissen, was die andere tut. Das heißt anders. Tu Gutes und erzähl allen davon. Das hat vor Gott kein Gewicht. Das ist ein leerer Luftballon, den man auf die Waage stellt. Dazu verändert sich gar nichts. kannst das beste Leben führen. Das reicht nicht aus, ändert sich auch nicht, wenn du Gottesdienste besuchst, wenn du die Bibel liest, wenn du betest, verändert sich gar nichts. Belsazar holte die Gefäße aus dem Tempel. Die waren mitten unter ihnen. Kann man die Welt haben? Und Gott kann man auch haben, gleichzeitig. Sorglos, selbstsicher hat er hier gefeiert und das Leben genossen, umgeben von seinem Reichtum und dazwischen die Gefäße aus dem Tempel. Hauptsache, ich bin der König meines Lebens. Selbst wenn wir uns umgeben von göttlichen Elementen, das wird unsere Seele nicht retten. Das gibt uns kein Gewicht. Stellt sich die Frage, ja, was muss ich denn tun, um Gewicht zu erhalten? Da kam ein junger Mann und Jesus sagt, willst du vollkommen sein? Willst du, dass die Waage im Gleichgewicht ist? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm und folge mir nach. Dieser Junge hat so manches aufzuweisen gehabt, der war reich, der hat Besitz gehabt, der hat ein Ansehen gehabt. Wir würden heute sagen, das ist ein guter Mensch. Christliche Werte gehabt. Aber innerlich hat er gespürt, ich bin zu leicht. Ich bin zu leicht vor Gott. Und er kam dann und Jesus sagt ja auch, sagt, du legst zu viel Gewicht auf das, was du hast. Das, was du tust, auf deine eigenen Werke. Das hat in deinem Herz ein hohes Gewicht, mehr Gewicht wie ich. Lass das, lass dein Herz davon. Lass deine eigene Gerechtigkeit, dein Gott, die ihn aus eigener Kraft, komm zu mir und lass deine Seele mit mir füllen, mit meiner Liebe, meiner Gnade, mit echtem Leben. Auf einer Seite der Waage liegt das Wort Gottes und danach werden wir beurteilt. Können wir uns Gedanken machen? Kommen wir dem Wort Gottes nach? Erfüllen wir es? Leben wir danach? Du weißt, was das Wort Gottes von dir auch erwartet. Du wirst nicht gewogen nach deiner eigenen Meinung, nach deinen Wünschen, wie du es gerne hättest, sondern nach dem Wort Gottes wirst du gewogen. So darüber nachdachte, wurde mir klar, dass keiner von uns das geforderte Gewicht erreichen kann. Egal, wie wir uns bemühen, was wir tun, wir können das geforderte Gewicht nicht erreichen. Wir haben kein Eigengewicht. Ich habe mich gefragt, wenn das Wort Gottes auf einer Seite liegt, was brauchen wir, was können wir bekommen, damit die Waage sich ausgleicht? Ich habe nur eine einzige Antwort gefunden, Jesus Christus, weil er das Wort selber ist. Er ist das Wort Gottes. Und nur durch Gott selber kann diese Waage ausgeglichen werden. Er ist es, der dem Leben Gewicht verleiht, der uns Gewicht gibt. Und dann, wenn er in der Seele wohnt, werden wir auch entsprechende Früchte tragen. Wir werden nicht aus Werken gerettet, heißt, sondern aus Glauben. Aber Glaube ohne Werk ist tot. Aber erst wenn Christus in uns lebt, uns dieses Gewicht gibt, dann werden auch unsere Taten und Worte Gewicht vor Gott haben. Wenn sie im Namen Jesu gewirkt und getan sind, in seiner Gesinnung, nach seinem Wort, dann können wir ein heiliges Leben führen. Dann sind wir kein leerer Luftballon, wenn ich so sagen darf. Ein mit Wasser gefüllter Christus, das Wasser des Lebens. Den ersten Kapiteln der Offenbarung wird klar, dass das Gewicht eines jeden Menschen, jeden Kindes Gottes, einer jeden Gemeinde von Gott gewogen wird, geprüft wird. Und darum musste Johannes an die Gemeinde in Ephesus schreiben, einer Gemeinde, die so viel aufweisen konnte. Eine Gemeinde, die er sehr gut kannte. Viele Jahre dort Ältester gewesen. Manch einer, der sich unter seinen Predigten zu Gott bekehrt hatte.
dir belehrt hat, unterrichtet hat, einen guten Anfang gemacht. Und jetzt muss er dieser Gemeinde sagen, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Eine Gemeinde, die auf der Waage Gottes Gewicht verloren hatte, ein Gewichtsverlust, vor Gott nicht mehr bestehen konnte. Und Gott sagt dir, du bist zu leicht, tue Buße, bringe dein Leben wieder in Ordnung, ins Gleichgewicht. Verlass dich nicht auf eigene Werke, nimm Christus wieder an. Belsazar, der bekam von Gott noch eine letzte Chance. Ihm wurde kurz vor Ende gesagt, dass er zu leicht gewogen wurde, zu leicht erfunden wurde. Und dann war sein Ende da. In derselben Nacht, heißt es. Ich kann dein Leben nicht beurteilen, ich muss meins beurteilen. Aber hat vielleicht Gott dir auch gezeigt, dass du zu leicht bist vor ihm? Vielleicht viel vorzuweisen, aber Christus ist nicht im Herzen. Dann hast du kein Gewicht vor Gott. Vielleicht hast du Gott gedient mal und hast die erste Liebe verlassen. Hast diesen Ernst verloren. Hast dich vielleicht in die Sorgen dieser Welt verstricken lassen und Verlust erlitten. Hast dich berauben lassen vom Feind. Bist vielleicht oberflächlich und gleichgültig geworden. Hast vielleicht die Welt lieb gewonnen. Und Gott aus den Augen verloren. Vielleicht macht Gott dich heute aufmerksam und sagt, du hast nicht genug Gewicht. Dann bring dein Leben in Ordnung. Bring das wieder ins Gleichgewicht. Vielleicht ist es sein letztes Angebot für dich. Belsazar, der hätte sich das doch nie träumen lassen, in derselben Nacht. Der hat es, die Botschaft gehört und der hat sie auch verstanden und hat sie auch in gewisser Weise ernst genommen, hat sie als wahr angesehen, sonst hätte er Daniel doch nicht so reich belohnt. Der war bestimmt getroffen. Ein ernstes Wort, vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen. Jetzt vor all den Gästen den königlichen Schein wahren. Und derselben Nacht war das Ende da. Es gab keine Gelegenheit mehr für ihn. Darum, wenn du fühlst, du hast zu wenig Gewicht, bring es in Ordnung, solange Möglichkeit ist. Es gibt ein letztes Wiegen. Es gibt ein letztes Wiegen. Aber dann ist keine Korrektur mehr möglich. Wer zu leicht erfunden wird, so heißt es, der wird in die Finsternis geworfen werden. Die Spreu, die zu leicht ist, wird ins Feuer geworfen werden. Auf der einen Seite ist das Wort Gottes in der Waage und auf der anderen Seite sind wir und wohl uns, wenn Christus in uns ist und die Waage ausgleicht. Weil er, der jetzt Retter ist und Erlöser ist, der wird auch Richter sein. Und dann wird er richten und wohl uns, wenn er auf der Seite, auf unserer Seite, auf der Waage ebenfalls steht. Der Gedanke an das bevorstehende Gericht mag nicht gefallen, aber es wird trotzdem kommen. Ob du es willst oder nicht, ob du das ablehnst oder nicht. Und Paulus stand einmal vor dem Statthalter Felix und predigte ihm. Dann heißt es so, als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich rufen lassen. Das Wort, es traf Felix. Und aufgrund des Wortes erkannte er, ich bin zu leicht. Diese Gerechtigkeit, von der hier gesprochen wurde, ich erreiche das nicht auf der Waage Gottes. Und als er dann noch vom Gericht hörte, das hat ihn erschreckt, er hat es ernst genommen, er wusste genau, wie die Waage ausschlagen wird. Und er sagte, geh, für heute geh. Wenn Zeit ist, werde ich dich rufen lassen. Das Problem ist, wir können Gott abweisen und wegschicken, aber wir können ihn nicht rufen, wenn wir Lust drauf haben. Darum heißt es heute, für sein Wort hört, verstockt eure Herzen nicht. Wenn ich gelegene Zeit finde, will ich dich rufen lassen. Die Erfahrung lehrt, dieser Zeitpunkt kommt selten nochmal. Dieser Zeitpunkt, auf den man hier irgendwie wartet, der kommt nicht. Man schiebt immer weiter. Der Belsatzer, der wird sich auch gedacht, was für eine wichtige Nachricht. Morgen will ich darüber nachdenken. Jetzt will ich erstmal das Fest genießen und zu Ende feiern. Und dann will ich darüber nachdenken. Na was, zu Ende? Und mit diesem Wissen, zu leicht zu sein, ging er in die Ewigkeit. Wie sieht es um dich aus? Wenn Gott dich wiegt, dann zeigt er unbedingt auch, wie du vor ihm stehst. Unbedingt macht er dir das klar, weil es seine Liebe ist zu dir. Er will ja, dass dir geholfen wird, dass du in Ordnung bringst, wenn etwas nicht in Ordnung ist, dass du dich prüfst vor Gott. Ich erinnere mich daran, als ich ein Kind war. Wir besuchten regelmäßig die Konferenzen in Hamm, Herford, früher noch in Holland. Und ich war noch zu jung, um Botschaften richtig aufzunehmen, habe auch nicht zugehört. Aber ich erinnere mich an eine Person, die sagte nach der Konferenz, das waren so wichtige Botschaften, wir müssten uns alle umtun. Und nach der nächsten Konferenz sagte er das Gleiche. Und ich denke, er meinte, er hat sich geprüft und sagt, das stimmt nicht überein, mein Leben. Das müsste man korrigieren. Und nach der nächsten Konferenz sagt er das Gleiche. Nach jedem Mal. Immer und immer wieder. Und obwohl ich ein kleines Kind war, das hat sich in mir eingebrannt. Diese Worte. Mir ist nicht bekannt, dass jemals etwas in Ordnung gebracht wurde. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Es müsste. Irgendwann. Wenn Gott dich wiegt, zeigt er, wie es um dich bestellt ist. Das ist seine große Liebe zu dir. Er will dir die Möglichkeit geben. Lässt dich nicht einfach so fahren. Er will, dass du sein Kind wirst, sein Kind bist. Vielleicht verspürst du in meinem Leben, fehlt es, Christus wohnt nicht da. Vielleicht hat er mal gewohnt. Ich habe verloren. Andere Dinge lieb gewonnen. Ein geteiltes Herz. Halb Gott, halb die Welt. Der Ernst fehlt, die Liebe fehlt, das Feuer fehlt, Oberflächlichkeit da, Selbstgerechtigkeit da, Selbstzufriedenheit da, Selbstgerechtigkeit da, Gleichgültigkeit da. Ein Gewicht abgenommen, dann will ich dich auch einladen, dann komm zu Gott und bring es in Ordnung. Bring die Waage mit Gottes Hilfe wieder ins Gleichgewicht, dass du vor Gott bestehen kannst. Du kannst es allein zu Hause tun, im Kämmerlein. Du kannst dich an die Brüder wenden, die mit dir beten. Aber bring doch dein Leben in Ordnung. Wenn der Herr dir aber die Gewissheit schenkt, dass alles in Ordnung ist, dann dürfen wir Christus Danke sagen. Weil er es ist, durch den wir vor Gott stehen, wie wir sind. Der alles ins Gleichgewicht gebracht hat in unserem Leben, dann dürfen wir seinen Namen loben und rühmen und ihn preisen für das, was er an uns getan hat, weil wir es aus eigener Kraft nie geschafft hätten. Er selber hat es getan und dann wollen wir Gott bitten, dass er uns hilft, achtsam zu sein, uns zu bewahren, dass wir nicht verlieren in allem, was um uns herum geschieht, wo uns so ablenken will, unsere Gedanken auf andere Wege führen will, dass wir unseren Blick auf Gott gerichtet halten, dass wir wachend sind und betend, dass er uns bewahrt, dass er den ersten Platz in unserem Herzen behält. Und dennoch wollen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir vor Gott gewogen werden. Und dieser Gedanke soll uns auch diesen Ernst geben, dass wir das nicht vergessen in unserer Nachfolge. Und der Herr, er segne einen jeden von uns. Amen.